Lasst uns beten. Herr, sei du mit uns nun, wirke in und durch uns, schenk, dass ein jedes Gotteskind ein brauchbares Gefäß ist in den Händen Gottes. Und mögen wir als Brautgemeinde Christi dir nicht Unehre bringen und dass dein Name dadurch gelästet wird, sondern dass du deine Freude an uns haben kannst. Das schenke uns. Amen. Wir lesen im gleichen Johannesbrief, 1. Johannes 2, aber nicht von Vers 15, sondern Vers 12. Es ist gut, wenn wir unseren Text auch im Kontext lesen, im Zusammenhang. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Hier richtet der Apostel Johannes seine Worte an drei verschiedene Gruppen, Kinder, Väter, jungen Männer. Das hat aber mit dem Alter gar nichts zu tun. Und das hat auch mit kleinen Kindern gar nichts zu tun. Aber er redet nun zu den Gläubigen, eine Gruppe Gläubigen, und sagt, hier unter euch sind Kinder. Ohne dass er sagt, hier sind 12, 10, 14-Jährige. Die Kinder können Erwachsene sein. Sind aber Kinder im Glauben, sind noch ganz jung im Glauben. Das sind die Kinder. Redet er gleich zu den Vätern. Das sind die, die schon lange im Glauben stehen. Dann redet er zu den jungen Männern. Das hat mit jungen Männern nichts zu tun. Dieses alles hat eine geistliche Bedeutung. Immer müssen wir erst die geistliche Bedeutung nehmen. Besonders wenn einer einen Traum hat oder eine Vision und was. Immer die geistliche Bedeutung nehmen, nicht die fleischliche. Du kannst träumen, jemand ist tot und du sorgst dich zugrunde, der wird sterben. Hat nichts mit Tod zu tun, mit leiblichen Tod. Das ist keine kleine Sache, dass Gott einem Menschen den Tod ankündigt, eines Menschen. Du musst das geistlich sehen. Der Mensch ist wohl in geistlich Todesgefahr. Geistlich kann er tot sein. Immer erst die geistliche Seite anschauen. Dann kommst du weiter. Johannes, ein erfahrener, alter Apostel, der wusste, wer vor ihm war. Ob das nun ein alter, reifer Christ ist oder noch ein Baby im Glauben oder ein starker, junger Mann, junger Held, er konnte sehen, wen er vor sich hatte. Und das ist in unserem Glaubensleben von größter Bedeutung. Von größter Bedeutung. Wenn du das nicht siehst, kannst du die dummsten Fehler machen. Kannst du einen Menschen treffen und denkst, der ist Freund, dabei ist er Feind. Kannst einen Menschen treffen und du freust dich so sehr, du teilst ihm deinen geistlichen Segen mit, wie Gott so wunderbar dich gesegnet hat. Und du weißt nicht, dass du eine Sau vor dir hast oder einen Hund. Und dieser Mensch, der eine Sau ist oder ein Hund, der wird das nehmen, was du ihm gesagt hast, zertreten, zerreißen, zerstücken. Und dann schlussendlich wird er dich auch angreifen. Also, liebes Gotteskind, bete um Weisheit. Du umarmst einen geistlich und weiß nicht, dass du deinen Feind umarmst. Der kann dir viel, viel Schaden anrichten. Freust dich, siehst einen Menschen und denk daran, dass er ein Hyäna sein kann. Ein Fuchs in Schafkleiden. Oh, ihr wart auf einer Konferenz. Ja, wie war das denn? Ich wäre auch so gern da gewesen. Es sind brillante Füchse. Und wirf das Netz auf für dich und du wirfst dich in das Netz. Und am Ende bist du ein Gefangener. Zu unterscheiden ist vom größten Wert auch etwas Weitheit. Weisheit zu haben, ist gut. Dummdreist zu sein, ist nicht gut. Du erwachst immer in eine Grube. Und wie oft hast du dir selbst die Grube gegraben. Wenn du mit Menschen umgehst, tu es nicht mit zuen Augen, sondern halte deine Augen weit auf. Rede du auch nicht zu viel. Die Bibel sagt, wer viel redet, der sündigt viel. Hört ihr, ihr lieben Schwestern, wer viel redet, der sündigt viel. Das könnt ihr von euren Männern lernen, das Schweigen. Lernt das von euren Häuptern, die schweigen. Natürlich gibt es hier und da einen Mann, der weibisch ist. Aber im Großen und Ganzen tun die Männer das eigentlich nicht. dass sie so viel reden. Lernt das von ihnen. Dann seid ihr reicher geworden. Und dann habt ihr weniger Sünden zu bekennen. Dennoch eine Sache. Vielleicht ladet jemand dich ein. Es gibt viele neugierige Ziegen in diesem Land und in diesen Ländern. Und die haben lange Nasen. Erkennt sie an ihre langen Nasen. Und die wollen dich denn melken. Die wollen nur Stoff von dir kriegen. Das sind sogenannten Journalisten. Sie sind wie Zeitungen, gehen von einem Haus zum anderen. Und du weißt nicht, dass der Teufel das gebrauchen wird gegen das, was dir teuer und wert ist. Gewöhnlich, wenn man dann weggeht von solchen Menschen, fühlt man sich beschmutzt und unrein. Also, lerne das. Reden ist Silbe, Schweigen ist Gold. Und vor dem du redest, rede mit dem. Der kann dir sagen, schweig. Wir haben auch Feinde in dieser Welt. Und die suchen nur danach, dass sie was gebrauchen können. Gegen uns. Sie dichten sogar Sachen. Sie greifen Sachen aus der Luft. Sie sagen sogar, gehen so weit und verbreiten Lügen, die nicht einmal existieren. Falschzeugnis geben sie. Darum wachet und betet. Dann kann es einer sein, der dir feindlich gesonnen ist. Er kann dich auch angreifen. Gleich von Anfang an zeigt er dir seine Zähne, sein Zorn, sein Grimm. Wenn das eine tut, oder wenn einer dich eingeladen hat, er möchte so gerne mit dir sprechen. Dann warte und sehe, worum es geht. Vielleicht ist er feindlich gesonnen. Und wenn er dich tadelt und dich bombardiert und auf dich schießt, schweig Maul. Zu, mach deinen Mund. Wenn er was sagt und hat noch nicht fertig ausgesprochen, rede ihn nicht dazwischen. Das wird nur ein großes Streit sein. Ein großes Streit. Dann wirst du auch aufgewärmt. Und dann wirst du auch heiß. Dann wirst du auch laut. Und dann sagt er, sag mal, wenn du recht bist, warum wirst du denn so laut? Und dann schämst du dich. Wenn du recht bist, warum passt es dir nicht? Warum wirst du ärgerlich? Bist du leben? Musst du sagen, es tut mir leid, verzeih mir. Er muss um Verzeihung bitten und nicht du. Aber du, durch dass du dumm gehandelt hast, musst du nun. Nun triumphierte Satan. Das arme Gotteskind liegt am Boden. So wird's nicht gemacht. Wenn der Mensch dich rupft und er gegen dich geht, ein Punkt nach dem anderen, sei still, schweig, bete im Herzen, Herr, was soll ich sagen. Er kann 20 oder 30 Punkte haben gegen dich, gegen das Werk, in dem du dich befindest. Vielleicht hat er 27 Punkte aufgezählt und ist stille. Beantworte nicht die Fragen, vor dem du ihn gefragt hast. Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Oh nein, hier ist noch was. Und dann sagt er noch die nächsten drei. Lass ihn sich ausreden, bis er nichts mehr hat. Hat eine Waffe, hat Ammunition. Lass ihn schießen und schießen und schießen, bis er keine Kugel mehr hat. Dann kannst du ihn leicht gefangen nehmen. Leicht gefangen nehmen. Während er redet, betest du. Herr, was sagst du? Der Herr gibt dir zum ersten Punkt keine Antwort, zum zweiten Punkt keine Antwort, zum dritten Punkt keine Antwort, zum vierten Punkt keine Antwort. Vielleicht zum fünften Punkt gibt er dir eine Antwort. Dann merke das hier oder auf Papier. Die fünfte Frage, dafür habe ich eine Antwort. Vielleicht die 17. Frage, gibt der Herr dir auch eine Antwort? Für all die anderen Fragen nicht. Vielleicht die 26. Frage eine Antwort. 30 Punkte und der Herr gibt dir drei Antworten. Vergiss die anderen 27, denn er hat die auch schon vergessen. Dann gebrauche nur die drei Punkte, die der Herr dir gegeben hat. Das, liebe Mann, liebe Frau, du sagst dieses. Und ich will dir mal sagen, wie es darum steht. Und gibst ihm die Antwort, die Gott dir gegeben hat. Dann gehst du zu dem nächsten Punkt, vielleicht die 16., 17. Frage, und sagst, zu diesem möchte ich dir das sagen. Und dann schlussendlich die dritte. Und dann liegt er am Boden. Atem ist aus. Hast du ihn überwunden? Gott sagt, er wird mit dir sein. Du wirst nicht der Schwanz sein, du wirst der Kopf sein. Du wirst nicht unten sein, du wirst oben sein. Durch die Gnade des Herrn. Jage nicht hinein. Lass ihn reden, 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 reden. Und wenn er geredet hat, noch mehr reden. Du bist wie ein Kriegsmann. Heute wird ja Krieg zum großen Teil anders geführt als früher. Hier oben in der Schweiz, in den Bergen, da heißt es Vogesen, wie heißen die Berge? Im Ersten Weltkrieg. Da haben die Menschen sich eingegraben. Oft ist der Graben vielleicht ein Meter von dem anderen weg. Diese haben hier gelegen und die haben da gelegen. Oft waren sie weit hier außen. Was haben die Soldaten denn gemacht? Haben sich gleich einen Graben gegraben und haben sich darin versteckt. Und dann guckten sie nur raus, wo der Feind. Das hat viele Leben gerettet. Wenn der Feind da ist und der schießt, steck nicht deinen Kopf raus und will sehen, wer der ist. Dann geht die Kugel durch den Kopf. Du musst dich verstecken. Wenn du eine Büchse hast und ein Band, dann binde die Büchse an Band und binde sie an einen Busch, an einen Baum. Und wenn sie schießen, dann zieh dies Band, dass die Büchse sich dort bewegt und laut macht, dann schießen sie nach der Büchse. Sorge dafür, dass der Feind alle seine Ammunition gebraucht. Dass wenn du antwortest, dass er keine Ammunition mehr hat und gegen dich kann. Und wenn du merkst, er hat noch, dann bewege die Zweige da oder dort. Dann denkt er, du bist dort und schießt dorthin. Nur wenn du dir das klar bist, jetzt hat er alles gefeuert. Jetzt hat er nichts mehr. Dann kannst du vorsichtig deinen Kopf erheben. Und dann aufs Ziel. Dann schlägst du ihn um. Du tötest ihn nicht mit deiner Kugel, aber mit deiner Antwort. Und dann wird er unterlegen. Wenn er denn keine Ammunition hat, dann lass ihn laufen. Von hinten kannst du noch mal feuern, dass er was mitnimmt. Vielleicht muss er erst nach Hause gehen und sich von seiner Frau neu belehren zu lassen. Die macht vielleicht Ammunition zu Hause. Den Mann kennst du vielleicht, ein lieber Mann, aber plötzlich begegnest du ihn und er ist wie ein Verrückter. Die Frau hat ihn geladen. Frauen, hört auf mit eurem teuflischen Werk. Es können auch Freunde sein, dass er zu seinen Freunden geht. Aber gebrauche dieselbe Taktik. Sei immer mit Gott in Verbindung. Dann kann Gott dir helfen. Christen sollen nicht unterliegen. Kinder Gottes sollen nicht unterliegen. Zum größten Teil. Die Menschen, die am meisten Schaden tun an der Gemeinde Gottes und Brautgemeinde Gottes, sind die dazu gehören. Wir sind wie die Hunde, die uns selber zerreißen, zerfleischen und zerbeißen. Es geht uns nicht um den Teufel. Und des Teufels weg. Wir bombardieren uns selber und töten uns selber. Schlechte Sache. Und das soll gut gehen. Geht nicht. Das ist eine verfluchte und verdammte Sache. Das geht unter. Da haben die Amerikaner den Krieg in Vietnam verloren. Die haben da Menschen hingeschickt, die keine Soldaten waren. Männer mit langen Haaren, wie Frauen. Männer, die drogensüchtig waren. Das sind doch keine Soldaten. Das sind Waschlappen. Männer, die gesauft haben. Und dann ist es sehr oft geschehen, dass sie ihre eigenen Menschen, ihre eigenen Truppen bombardiert haben. So mussten die Amerikaner Vietnam verlassen. Die mussten die alle zurückholen und sagen, was? Wir müssen diese neu trainieren. Die sind keine Soldaten. Wir werden keinen Krieg gewinnen. Wenn wir solche Männer haben, die taugen nicht. Sie taugen nicht. In den Boerenkriegen in Südafrika, als die Engländer gegen die Boeren gekämpft haben, die Engländer sind ja nach Südafrika gekommen. Die haben gehört, dass da Gold ist. Dann sind sie gekommen. Und dann waren sie einige Vertreter von den Engländern bei dem Präsidenten Paul Krüger. Die letzte Zeit seines Lebens hier in der Schweiz verbracht. Weiß nicht wo. Gestern habe ich gedacht, ach, wenn ich wünschte, wo das wäre, würde ich mal hingehen. Der musste hier in der Schweiz bleiben. War seine Gefangenschaft. Die Engländer haben ihn hierher gebracht. Die besuchten ihn denn, den Paul Krüger. Sie saßen dann auf seiner Terrasse, sie schauten die Sonne an und sagten, Herr Präsident, ganz gewiss muss da viel Gold sein in der Sonne. Er sagt, nein, das glaube ich nicht. Sie sagten, doch, da ist viel Gold in der Sonne. Er sagt, hört, was ich euch sage, da ist kein Gold. Aber sie hielten an. Sie sagten, aber Herr Präsident, wie wissen Sie, dass da kein Gold ist? Er sagt, wenn da Gold wäre, wäre der Engländer schon längst da gewesen. So hat es ihnen klar gemacht, dass da kein Gold ist. Aber der Mann war zuletzt hier. In der Schweiz. Hier hat er sein Lebensende verbracht. Er war ein ganz interessanter Mann. Die haben damals etwas anderes regiert wie hier. Da haben die Juden ihn gefragt, dass sie einen Ort kriegten in Johannesburg, wo sie ihren Tempel bauen konnten. Und dann hat er ihnen einen Ort gegeben und sie haben ihn dann gefragt, dass er mit einer Eröffnungsrede beginnen sollte. Dann hat er begonnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seine Rede hat gebetet und dann gesagt, ihr lieben Freunde, ihr glaubt ja nicht an die ganze Bibel. Ihr glaubt nur an die Hälfte. Das Neue Testament glaubt ihr nicht, nur das Alte. Und weil ihr nur an die Hälfte der Bibel glaubt, habe ich gesagt, ich gebe euch nur ein halbes Stück. Ihr hättet doppelt so viel bekommen, aber jetzt bekommt ihr nur die Hälfte. Solch ein Mann war das. Nun, wenn wir mit Menschen zu tun haben, müssen wir wissen, wer sie sind. Sie sollen uns nicht gleich auspumpen und uns befragen und uns melken, alles von uns wissen. Wir wollen sie kennenlernen. Kannst du gleich sagen, sagen Sie mir mal, wer Sie sind, was Sie tun, wofür Sie gekommen sind. Ich weiß so wenig von Ihnen. Erzählen Sie mal weiter. Immer mir. Wirst du erleuchtet werden, wer Sie sind und worum es geht. Beginne nicht gleich zu reden. Freust dich, dass da jemand ist, dass du reden kannst. Und schlussendlich geschieht das, was Jesus gesagt wird. Du wirst von den Säuen und von den Hunden gefressen und zerrissen werden. Johannes nun sah die Gemeinde, hatte die gleich aufgeteilt. Er sagt, das sind noch Kinder, das sind Väter, das sind junge Leute. Dann hat er sie alle angesprochen. Er sagt, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das waren Menschen, die gerade zum Glauben gekommen waren. Die sind mit ihren Sünden gekommen und haben Vergebung der Sünden erlebt. Und er sagt, ihr seid Kinder, ihr seid Babys, ihr seid Söhne und Töchter, die gerade geboren sind, aber eure Sünden sind vergeben. Und das ist etwas Wunderbares, wenn einem die Sünden vergeben sind. Wenn man daran denkt, wie das möglich ist und wie Gott das möglich gemacht hat, dass unsere Sünden vergeben werden könnten, könnten wir bis heute Abend reden. Wer den Himmel verlassen hat, wer Mensch geworden ist, wer am Kreuz, wer gelitten hat, am Kreuz gestorben ist, seinen letzten Blutstropfen hergegeben hat, den Teufel, die Sünde, die Hölle überwunden, sodass du Vergebung deiner Sünden erlangen kannst. Er hat diese Kinder nicht verachtet, die Neugläubigen, sondern gesagt, ihr seid Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Kein Mensch kann ein Gotteskind sein, zu der Familie gehören, wenn ihm seine Sünden nicht vergeben sind. Das ist Nummer eins. Die Sünden müssen vergeben sein. Und der Herr Jesus hat ja seine Jünger gesandt. Geht hin und prediget Vergebung der Sünden. Ich rede nun nicht darüber, wie der Mensch bekennen muss, wie er Buße tun muss. Die alten, uralten Kirchenväter, die hatten sogar ihre lateinischen Wörter dafür. Jetzt kommt dieses. Dann kommt das zweite, dann kommt das dritte und dann kommt das vierte. Wer kennt die Worte noch? Jahre zurück habe ich darüber gepredigt. Einmal an der Universität in Hamburg und an verschiedenen Stellen. Keine? Dann muss ich mal, wenn der Herr Zeit schenkt, die Predigten, die ich schon gepredigt habe, überpredigen, weil die schon vergessen sind. Wo die auseinanderlegten. Du bekennst deine Sünde, da muss Reue sein, du musst wieder gut machen, sodass die Sünden vergeben sind. Kinder, euch sind eure Sünden vergeben. Nicht, dass ihr es verdient habt, aber um seines Namens willen. Er hat es geschafft. Sünden vergeben, Sündevergebung ist etwas Wunderbares. Und das ist A im christlichen Glauben. Ihr kennt ja den Missionar in China, der in die Gefängnisse ging. Und dann kam er in die Todeszelle und fand einen betrübt bis zum Tode. Was ist mit dir los? Ich werde erhängt, ich werde getötet. Warum? Ich bin ein Mörder. Oh, meine Sünden, könnte ich das nur wieder gut machen? Hört nicht auf, die Reue in meinem Herzen. Tag und Nacht tut es mir leid. Das ist das Schlimme, dass die Erkenntnis zu spät kommt. Man sagt einem Menschen, sündige nicht. Ich habe gehört von einem Mädchen, schönes Mädchen, ein schönes Mädchen. Sie hat bei mir im Hause gearbeitet. Die hatte ich für meine älteste Tochter. Ich sagte, Hulda, hier hast du ein wunderschönes Mädchen. Die kann dir deine Kinder aufpassen. Wenn du bei der Arbeit bist, die müssen arbeiten, ihre Stunden, dann sind die Kinder alleine zu Hause. Sie nehmen sie mit zur Arbeit, sind aber nur eine Last. Und wenn sie ein junges Mädchen haben, die kann die Kinder aufpassen. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Und dann sagte sie Ende letzten Jahres, sie hat ihr Abitur gemacht und jetzt möchte sie weiter studieren. Das kann man ja nicht verhindern. Man wünscht jedem Menschen das Beste. Gut, dann gehe. Hast du jemand anderes für uns? Haben wir jemand bekommen? Und dann bekam ich die Nachricht, als ich hier in Europa schon war, dass dieses Mädchen, das geistlich so gut voranging, in Sünde gefallen ist, hat gehurt. Schrecklich. Die Eindringliche sind da, die Eindringlichen, die eindringen. Was für Schaden der Teufel anrichtet. Er geht wirklich wie ein brüllender Löwe herum. Das wird er auch unter euch tun. Manche euch durch die Hurerei fangen wollen. Darum müsst ihr wachen und beten. Seine Schande, unser Herz zerreißt, wenn wir hören, der ist in Sünde gefallen. Wegen Fleischeslust oder Augenlust. Oder hoffätiges Leben. Es ist was Tragisches. Und dann sagten sie mir, es tut diesem Mädchen so leid. Sie weint die ganze Zeit, Tag und Nacht. Tut ihr leid, dass sie gesündigt hat. Hätte sie doch nur vor dem geweint. Hätte es ihr nur vor dem Leid getan. Wenn du versucht bist, dann komm und sag, ich werde versucht. Da ist ein Burschen, der mich haben will. Wir haben zwei Orte, wo der Herr in Erweckung wirkt. Und an beiden Orten gebraucht der Teufel die Mädchen, die jungen Mädchen. Seltsam. Man sollte denken, er wird die Buben gebrauchen. Er gebraucht die Mädchen. Die stellen sich dem Satan zur Verfügung und führen sein faules Werk. Ich schreibe euch, Kinder, euch sind eure Sünden vergeben. Du solltest das nie vergessen, dass deine Sünden dir vergeben sind. Und dieser Missionar in China war in dieser Todeszelle. Dann ging er hinein, selbstbewusst, alle seine Punkte bereit. Er sagt, Jesus kann dir die vergeben. Er kann dich reinigen. Er sagt, Blutschuld. Er sagt, und wenn deine Sünde gab blutrot ist, wie Scharlaken, soll es weiß werden als weiß als Schnee. Der Chinese sagt, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht glauben. Er sagt, es ist eine Tatsache. Er sagt, glauben die Christen das? Er sagte, ja, glauben alle Christen das? Ja, dass es Vergebung gibt. Ja, und wenn Gott vergibt, vergisst er. Er rechtfertigt dich. Das bedeutet, es ist so, als ob du nie gesündigt hast. Er sagt, ich glaube das nicht. Er sagt, warum willst du das nicht glauben? Ich glaube es nicht, weil ich zu viele Gotteskinder kenne. Ich kenne zu viele Christen. Und ich weiß von keinem, nicht einen von ihnen, der ein strahlendes Gesicht hat. Sie sehen alle überein aus. Es gibt sogar Deprimierte unter den Christen. Als ob sie vom Teufel geritten sind. Es gibt sogar Christen mit langen Gesichtern. Es gibt Christen mit einem dicken Mund. Es gibt Christen, die sehr, sehr unfreundlich aussehen. Sagt, nein, das glaube ich nicht. Und wenn die Christen sagen, sie glauben es, dann lügen sie. Mit Vergebung deiner Sünden kannst du nicht anders als strahlen. Dass Menschen zu dir kommen und sagen, was ist denn mit dir los, warum bist du so glücklich? Kannst du gleich dein Zeugnis geben. Er sagt, wenn Gott mir, um Jesu willen, mir meine Sünden vergeben kann und vergeben würde, wäre ich bereit, wo China am breitesten ist, von Osten nach Westen auf Hände und Knie zu gehen, auf zerbrochenem Glas, als Dankbarkeit, dass mir meine Sünden vergeben sind. Und du willst mir sagen, die Christen glauben an Sündenvergebung. Dann sehen sie nicht so aus. Mach mir nichts vor. Ich hab genug. Da ist die Tür. Du kannst gehen. Es ist schwierig, Missionsdienst zu tun, wenn die Heiden so reden. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Oft bin ich zu Heiden gegangen und sie sagen, geh zu deinen Leuten, geh zu deinen Weißen, lass die sich erst bekehren und dann komm zu uns. Wir kennen sie ja, wir begegnen sie ja, wir leben ja mit ihnen, wir begegnen sie auf die Straße, wir gehen zu Fuß, sie fahren an uns vorbei. Wir kennen sie. Wir haben einen Mitarbeiter. Er sieht sehr, sehr unansehnlich aus. Gar nicht schön. Unansehnlich. Sieht aus wie ein alter, vor Jahren amerikanischer Präsident. Nun habe ich vergessen, wer es ist. War aber einer der besten Präsidenten. Ich sagte ja in diesen Tagen schon, das Aussehen ist oft eine Sache, die Klugheit eine andere. Geht selten zusammen. Mose war hübsch als klein und war klug. Aber sie sagen, die Kleinkinder, wenn sie hübsch sind, nachher werden sie hässlich. Ich habe vergessen, darauf zu achten, als ich kleine Kinder hatte. Hatte leider andere Sachen mit beschäftigt zu sein. Aber das wird gesagt. Also wenn ein hässliches Kind bekommst, freu dich. Nachdem wird es bildschön. Sagt, geh. Mit euch Christen will ich nichts zu tun haben. Ihr sagt eine Sache und ihr lebt das Gegenteil. Wenn ihr Christen die Wahrheit habt, solltet ihr die glücklichsten Menschen sein in dieser Welt. Wisst du das? Ich kann nicht wegen meiner Nachbarn, die verfolgen mich. Meine Nachbarn sind so unfreundlich. Sie tragen nach meinem Leben. Und was sagst du? Ich habe einen bösen Mann. Was sagst du? Was hast du? Der Christ, das Gotteskind, sollte glücklichste Mensch der Welt sein. Die Sünden sind vergeben. Oder hast du noch keine Vergebnis der Sünden? Sind deine Sünden noch nicht vergeben? Oder vielleicht nur die Hälfte? Oder alles? Wenn alles vergeben ist, solltest du fliegen können. Solltest du in die Luft gehen können. Das ist etwas Wunderbares. Deine Sünden können nicht vergeben sein und du nicht ein ganz neuer Mensch geworden bist. Es sei denn, dass du nicht glaubst, du bekennst deine Sünden, du nimmst die Vergebung aber nicht an. Und wenn du rausgehst, nimmst du die Schuld wieder auf dich und gehst heraus. Die lässt man liegen. Die sind weg. Jesus vergibt sie. Und wenn du deine Sünden auch niedergeschrieben hast, gib sie den Seelsorge und lass ihn sie zerreißen. Die kleinsten Fetzen. Oder verbrennen. Und dann dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und nimm es an, als Gottes Wort. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern angehaucht und sagt, nimmt hin den Heiligen Geist. Und als sie das getan hatten, gab er ihnen göttliche Autorität, sagt, was ihr bindet, soll hier gebunden sein, soll auch dort gebunden sein. Wem ihr die Sünden vergibt, den sollen auch die Sünden dort vergeben werden. Hat der Herr Jesus gesagt. Glaubst du daran? Kein Wort, da ist kein Wort in der Bibel, womit wir spielen sollen. Dass du einfach sagst, dir sind deine Sünden vergeben, dir sind deine Sünden vergeben. Im Griechischen heißt es, die Sünden, die dir vergeben sind, sind die, die im Himmel vergeben sind. Es beginnt dort. Und der echte Knecht Jesu ist in Verbindung mit dem. Was nützt es? Ich löse dich von deinen Banden und im Himmel bist du nicht gelöst. Was nützt es? Ich vergib dir und im Himmel bist du nicht vergeben. Das geht zusammen. Da ist keine Spielerei. Ihr Kinder, ich schreibe an euch, ihr, die ihr neu zum Glauben gekommen seid, euch sind eure Sünden vergeben. Das ist die Grundlage derer, die sich bekehrt haben. Ihre Sünden sind vergeben. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. In 1. Johannes 4, Vers 2 und 3 heißt es, hieran erkennet ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, bekennt, ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, sondern dies ist der Geist des Antichrists. Es gibt Menschen, die, wenn sie mit Besessenen zu tun haben, prüfen sie das, ob sie wirklich besessen sind oder ob es nur eine Krankheit ist, nur ein Leiden ist. Dann sagen sie, bekennst du, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist? Die Person sagt, ja. Dann sagen sie, da ist keine Besessenheit. Nur wenn der Teufel sagt, nein, da können wir aber auch leichtsinnig sein und oberflächlich sein. Es stimmt, der Geist, der bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Aber was bedeutet es, dass Jesus im Fleisch gekommen ist? In Römer Kapitel 10 lesen wir Römer Kapitel 8, Vers 3. Da haben wir die Antwort, was es bedeutet. Denn dass dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Jesus ist im Fleisch gekommen, sodass er die Sünde in deinem Leib verdammte. Das Gesetz konnte dir nicht helfen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lüsten, du sollst nicht afterreden, du sollst nicht hassen, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht huren und es geschieht doch. So hat das Gesetz versagt. Aber weil das Gesetz in deinem Leben versagt hat, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, hat Gott Jesus gesandt im Fleische. Und dass Jesus gekommen ist im Fleische, bedeutet, dass alle deine Sünden verdammt sind. Verdammt, sind besiegt. Gott hat sie zerstört. Der Geist, der bekennt, dass Jesus den Menschen frei machen kann von seinen Sünden, das ist der Heilige Geist. Und der das nicht bekennt, ist der böse Geist. Das ist für die Kinder. Ihnen sind die Sünden vergeben. Und er hat sie freigemacht von der Sündemacht. Aber die ihr neu zum Glauben gekommen seid, seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Der Teufel wird wiederkommen. Und er wird deinen schwachen Punkt suchen. Deine Lieblingssünde. Das, was du am liebsten gemacht hast in der Vergangenheit. Und durch die Sünde wird er zurückkommen in dein Leben. Durch die Sünde. Er wird die Sünde gebrauchen. Ihr kennt die Geschichte von Christapelli. Er war nur Haut und Knochen noch. Er hatte wenigstens 7 Spezialisten. Es war okkultisch. Er war ein Polizist, wird die Geschichte kurz machen. Wohnte in Pietermaritzburg, hat geheiratet und eines Nachts polterten die Steine auf dem Dach. Er ging gleich raus, er war ein starker, frischer Bursche und sagt, ah, das sind die Nachbarkinder, die die Steine auf den, die aufs Haus werfen. Und als er rauskam, rausging, kam er nicht wieder zurück. Die ängstliche Frau, die lief hinten aus dem Haus zu ihren Eltern und sagte, Papa, Mama, der Christa ist raus und kommt nicht wieder zurück. Und sie kamen herangelaufen und da fanden sie ihn vom Haus besinnungslos auf den Boden liegen. Da waren es nicht die Nachbarkinder, war eine okkultische Macht. Er hat in einem Hotel gearbeitet und war der Manager dort. Und dann kam sein Chef und sagte, Christa, du bist nicht treu. Hier werden Sachen gestohlen im Hotel. Du hast sie gestohlen. Er sagt, ganz gewiss, ich habe sie nicht gestohlen. Ich stehle nicht. Er sagt, letzte Warnung. Wenn du sagst, du hast nicht gestohlen, dann musst du mit dem Dieb kommen. Du musst den Dieb fangen. Nach ein paar Tagen rief dein Chef ihn und sagt, Christa, wieder Geschirr weg. Er war erbost. Er sagt, Sir, it can't be, es kann nicht sein. Er sagt, bitte gib mir noch eine Gelegenheit. Nur eine Gelegenheit. Ich werde diesen Dieb fangen. Ich werde nicht ruhen, bevor ich ihn gefangen habe. Nahm nicht lange, da hat sie ihn gefangen. Frisch! Beide tat. Er ist so wütend geworden, dass er diesen Kerl geboxt hat. Er hat ihn geschlagen. Er sagt, deinetwegen hätte ich fast meine Arbeit hier verloren. Er hat ihn geschubst, geschlagen mit dem Ellbogen, mit der Faust. Und dann hat ihn gepackt und zum Chef gebracht. Hier ist er. Dies ist der Dieb. Er wurde sofort entlassen. Und das war ein schwarzer Mann. Und der Schwarze sagte zu dem Inde, ich werde dich kriegen. Ich werde dich in meine Hände bekommen. Ich werde dich bezaubern. Nach nicht langer Zeit kam die Steine auf dem Dach. Dann las er. Er ist von einem Spital ins andere gegangen. Ein Spital ins andere. Konnte nichts essen. Er brach alles. Er war so dünn wie ein AIDS-Kranke. Schwester Käthe Zick von Norddeutschland die Missionarin war, die fuhr auf ein Hühnerschreck. Was ist das auf Deutsch? Ein Skute. Sie sagen Hühnerschreck, wenn man da geht, erschrecken sich die Hühner. So ein kleines Motorrad für Frauen. Sie kam und tat Missionsarbeit in der Mission unter den Inden und Mischlingen. Sie war deutsch und musste den Englisch lernen. Hat sie gut gelernt. Am Anfang noch ein paar Fehler gemacht. Als sie dann mit ihrem Scooter herumfuhr, als Frau, hat eine gefragt, haben Sie Kinder? Sie sagt, oh nein. Und von der Zeit ab sagten sie, die Frau, die da fährt, hat 9 Kinder. Sie sagte ja, oh nein. Nein ist 9 in Englisch. Und alle haben sie bewundert, dass mit 9 Kindern sie noch so frisch auf diesen Hühnerschreck war. Das ganze Stadtteil sagte, erstaunlich, dass die neue Frau hat 9 Kinder. Und sie hatte gar keine Kinder, war unverheiratet. Jesus kann uns frei machen. Und diese Frau Zick hat den Kister gebracht. Sie ist zum Spital und hat gesagt, Kister, ich nehme dich zu einer Missionsstation. Da wirst du frei werden. Er war ein sehr ängstlicher Hindu. Seine Frau auch. Und die Eltern noch mehr. Und in eines Sonntages ist sie hin, hat ihn aus dem Hospital geholt. Der Chefarzt wollte ihn nicht entlassen. Er sagt, wo gehst du hin? Er sagt, ich gehe zu einer Mission, da werde ich gesund. Ach nein, sowas gibt es nicht. Ja doch, er geht. Spezialist war von Kapstadt. 1600 Kilometer entfernt. Er sagt, aber vor dem ich nach Sisabantu gehe, muss ich meine Frau sagen. Und dann ging er hin und sagte seine Frau, ich gehe zur Missionsstation von Sisabantu. Oh, da fiel die Butter vom Brot. Die Frau fing an zu weinen. Ihr wisst ja, Männer, die Frau ist am gefährlichsten, wenn sie weint. Ah, liebe Frau, seid nicht unzufrieden, dass ich nun eure Männer ein paar Tricks von euch zeige. Dann ist die Frau am gefährlichsten, wenn die heult. Dann wird das Mannesherz weich und sagt ja, ja und Amen zur Frau. Oder sagt schweig. Gut. Dann hat die Frau geweint und gesagt, du kannst weinen, ich gehe hin. Dann ist sie schnell zum Tempel gegangen, Hindu-Tempel, hat den Priester gefragt. Er sagt, wenn er dahin geht heute, morgen ist er tot. Oh, da hat's noch mehr geblitzt und gedonnert. Aber er hat sich nicht stören lassen, im Auto nach Haus, nach Sisabantu. Da kam er denn an. Haut und Knochen. Gleich in die Beichte genommen, ihm den Weg des Heils gezeigt. Erste, dir können deine Sünden vergeben werden. Jesus kann es dir vergeben. Alles, was du verbrochen hast. Wenn sie so groß sind wie ein Berg, Gerade nächstes. Tut er hinweg. Hat seine Sünden bekannt. Für gebetet worden. Ging zu Bett. Nächsten Morgen, wie hast du geschlafen? Gut, Abe. Alle Nase lang kam die Anfechtung wieder. Alle Nase lang kam die Anfechtung wieder. Sind wir so weit gegangen, dass wir gesagt haben, eine muss bei ihm schlafen. Jede Nacht hat jemand bei ihm geschlafen. Und was meine Chance? Dann jemand anders. Und wenn es ihn griff, beteten wir und das ging. Verschwand. Es war, als ob sich jemand auf seine Brust setzte und ihn links und rechts ohrfeigte, bis er besinnungslos wurde. Aber wenn da jemand war und es begann, und man betete, dann verschwand es. Eines Tages sagte ich, Christa, wir können nicht immer mit dir schlafen. Es sind schon ein paar Wochen, dass wir für dich beten. Das stimmt etwas nicht. Christa, sag mir, was ist verkehrt in deinem Leben? Da ist noch eine Sünde, die du versteckst. Er sagt, da ist nichts. Und ich tat meinen Kopf ganz nah an seinem Mund. Und da roch ich Zigaretten. Zigaretten. Sag, Christa, rauchst du? Ja, was ist damit verkehrt? Ich weiß viele Christen, die rauchen. Seht ihr, wie vorsichtig wir sein müssen? Weiß viele Christen, sie gehen in die Kirche, singen im Chor und rauchen. Ich sage, Christa, vergesst die anderen. Das ist ihr Problem. Du hast dein Problem. Wenn sie in die Hölle fahren wollen, lass sie in die Hölle fahren. Aber du sollst nicht. Wenn ihnen das kein Problem ist, bei dir könnte es gerade das sein, woran die Teufel sich halten. Er sagt, wenn das so ist, holte seine Schachtel Zigaretten heraus. Noch eine neue Kiste hat er eine herausgeholt. Er sagt, nimm sie mit. Dann haben wir gebetet. Bin ich weg nach Haus. Nächsten Morgen gleich hin. War neugierig. Ich wollte sehen, was geschehen ist. Christa, wie hast du geschlafen? Er sagt, gut, gut. Ich war nur einmal wach. Nur einmal wach, da habe ich einen Trafprügel bekommen. Es war furchtbar. Ja, was denn geschehen? Sagt, als du raus bist, bin ich eingeschlafen wie ein Kind, hatte einen süßen Schlaf. Und dann Mitternacht kam ein feiner Gentleman an, teuersten Anzug, kam herein, klopfte an die Tür, öffnete die Tür, kam zu mir, setzte sich bei mir auf dem Bett. Wie geht es dir, Christa? Er sagt, es geht jetzt gut. Vor dem war es schlecht. So. Holte er seine Schachtel 50er heraus, öffnete sie, möchtest du eine Zigarette? Er sagt, nein, danke. Ich habe aufgehört. Seit gestern Abend habe ich aufgehört zu rauchen. Ach Mann, einmal ist kein Mal. Nur einmal. Das ist kein Mal. Nimm doch eine. Nein, danke, ich habe aufgehört. Ein paar Mal hin und her. Plötzlich springt der Mann auf seine Brust, und schlägt ihn wieder, bis er fast ohnmächtig war. Und als er absprang, lief er zur Tür, aus der Tür, er schaute nach und er sah, ich sah nur noch den Schwanz. Er sagt, aber wo hat der Gentleman seinen Schwanz versteckt, als er hereinkam? Den Teufelsschwanz sehen wir nur, wenn es zu spät ist. Den sollten wir ja gleich als erstes erkennen. Er sagt, wo hat der Mann, dieser feine Mann, seinen Schwanz versteckt? Ich habe den nicht gesehen, als er reinkam. Und als ich da war, sagten die Pflegerinnen im Haus, da war ein furchtbares Ungestüm. Um die und die Zeit, da war ein Mann, der von einer Seite bis zur anderen Seite des Spitals hin und her lief. Laut, wie ein brüllender Löwe. Alle wurden wach. Keiner konnte schlafen. Sie sagten, wer ist der Verrückte, der aufs Dach gestiegen ist und läuft hin und her? Das war der Teufel. Das war sein Aufwiedersehen. Aber leider, dieser Mann, der frei wurde, seine Sünden vergeben sind, frei wurde von der Satans Macht, nach einiger Zeit, als er schon ganz gesund war, wenn es je einen Mensch gegeben hat, der essen kann, war es. Aber jetzt unter den AIDS-Kranken haben wir dasselbe. Die können 5-7 Mal am Tag essen. Ich lief gleich nach Hause, ich sagte meiner Frau, du, der Christa, der möchte essen. Hast du Hühnerbrühe? Hat meine Mutter uns beigebracht, dass wenn wir krank waren, nicht wohl waren, Hühnerbrühe ist gesund. Dann kannst du Hühnerbrühe machen. Bring ich's hin. Hat sie denn gemacht? War nicht schnell genug, als sie mit der Brühe hinkam. Da sagte, lachte er, sagt, guck mal mein Bauch. Ich habe schon 2 Teller Maisbrei gegessen. Da war die Brühe nicht mehr wert. Brauchten wir die nicht mehr. In ganz, ganz wenigen Tagen hatte sein Gesicht verdoppelt. Gewicht. Nach Haus. Nach einigen Monaten sagte Schwester Christa, wie hieß sie? Laute. Käthe. Schwester Käthe. Erlo, da stimmt etwas nicht mit Christa. Ja, was ist denn? Der raucht wieder. Ich war in der Stadt, kam um die Ecke, da war Christa, er rauchte, aber die Zigarette ist verschwunden. Ich weiß nicht, ob er sie runtergeschluckt hat, ob er sie in die Tasche gesteckt hat. Spurlos verschwunden. Wie macht ihr Rauchen das? Das könnt ihr tadellos machen. Sie war verschwunden. Sie war nicht am Boden. Sie wartete, dass eine Tasche wohl räucherte, anfing zu brennen. Nicht, sie war weg. Doch interessant, wie der Teufel den Seinen behilflich sein kann. Und da wurde es immer schlimmer, schlimmer. Und dann kamen diese okkultischen Anfechtungen wieder. Und da sagt sie, Elo, du musst jetzt kommen. Da ist er, leider muss ich weg nach Europa auf eine Tournee. Aber wenn ich zurückkomme, so Gott will, komme ich gleich. Und als ich in Europa war, ist er gestorben. Weit tot. Wo er jetzt wohl ist. Da, wo er ist, bekommt er keine Zigaretten. Aber seine Begierde wird wohl noch größer sein. Und dann geht er weiter und sagt, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Von den Kindern springt er gleich hoch zu den Vätern, zu den Greisen, die ihr von Anfang wart. Den ihr erkannt habt, von Anfang an, da sind Theologen, die sagen, die haben wohl den Herrn Jesus selbst gekannt, leibhaftig, vor seiner Kreuzigung. Diese alten Männer, man fühlt sie zu umarmen. Ihr habt ihn von Anfang an, ihr Väter, erkannt. Wie wunderbar ist das nicht, ihr Jugendlichen, dass ihr Väter habt, alte Männer, die von Kindheit an ihm treu gewesen sind, die euch ein gutes Vorbild sind. Ein gutes Vorbild. Sie können fast wie Jesus sagen, wenn ihr nicht glaubt, zeigt mir eine Sünde. Was habe ich verkehrt gemacht? Die ein tadelloses Leben, fleckenloses Leben gelebt haben. Ihr ganzes Leben. Von der Kindheit, Jugendzeit, bis sie männlich wurden. Ich schreibe euch Väter, denn ihr habt ihn erkannt, der von Anfang war. Welch ein Segen, welch eine Inspiration sollte das sein. Ihr solltet nicht zweifeln. Wenn Gott diese Alten, diese Greisen erhalten kann und dass sie immer mehr zunehmen im Weg des Herrn, immer mehr freudig, feuriger werden, immer mehr kräftige. Euch solch einen Weg gebahnt haben, solltet ihr nicht voller Freudigkeit sein? Kein Zweifel, wenn Gott diese Menschen so bewahren konnte, wie viel mehr uns. Und die haben wohl Schlimmeres erlebt, als was ihr erlebt. Die sind wohl in größeren Versuchungen gewesen als ihr. Über eure Versuchungen kann man lachen. Und Gott hat sie erhalten bis auf diesen Tag. Schaut auf solche Männer, die dem Reich Gottes nicht geschadet haben. Die dem Herrn Jesus keine Unehre gebracht haben. Die ein vorbildliches Leben gelebt haben. Die Väter, die schon lange auf dem Weg sind, von Anfang an, die haben den Vater erkannt. Und als die Rotte Kora kam, sind sie nicht mitgelaufen. Die Rotte Kora sagte Moses, genug, genug. Lest es mal nach, warum sie so gesagt haben. Lest es mal nach, warum die Rotte Kora ausgeschrien hat, es ist genug, und sich von Mose getrennt haben. Sie hatten die Nase voll. Aber Mose und die gingen einfach weiter. Die Väter, die ihnen die Gott von Anfang an erkannt haben. Und du weißt, was das Wort erkannt bedeutet. Erkennen kann auch gebraucht werden als sexueller Umgang. Da war aber kein sexueller Umgang zwischen dieser Alten und Gott. Aber die intimste Gemeinschaft, die es gegeben hat und die es gibt, hatten sie mit Gott. Hatten sie mit Gott. Adam erkannte sein Weib Eva und ein Sohn wurde geboren. Und immer wieder erleben wir das. Das heißt, die Alten, die gehen den rechten Weg noch. Nicht nach links, nicht nach rechts. Haben sich nicht veraltet, nicht modernisiert. Die gehen noch den gleichen Weg. Den gleichen Weg. Neulich kam eine, hörte mich predigen. Da sagte diese Person, ich kann das nicht glauben, dass dieser Mann nach 50 Jahren genauso predigt, wie er vor 50 Jahren gepredigt hat. Ich danke dir, lieber Gott. Ich danke dir, lieber Gott. Da waren andere, die sagten, er predigt nicht mehr, wie er da gepredigt hat. Er predigt zwar, aber er predigt heute mit größerem Eifer, mit größerem Feuer. Und Gott wirkt mehr, als was er vor 50 Jahren gewirkt hat. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wunderbar, wenn man solche Väter hat in der Gemeinde Jesu Christi, in der Brautgemeinde. Lest es mal nach, warum die Rotte Kora ausgeschrien hat. Es ist genug, und sich von Mose getrennt haben. Sie hatten die Nase voll. Aber Mose und die gingen einfach weiter. Die Väter, die Eden, die Gott von Anfang an erkannt haben. Und du weißt, was das Wort erkannt bedeutet. Erkennen kann auch gebraucht werden als sexueller Umgang. Da war aber kein sexueller Umgang zwischen dieser Alten und Gott. Aber die intimste Gemeinschaft, die es gegeben hat und die es gibt, hatten sie mit Gott. Hatten sie mit Gott. Adam erkannte sein Weib Eva und ein Sohn wurde geboren. Und immer wieder erleben wir das. Das heißt, die Alten, die gehen den rechten Weg noch. Nicht nach links, nicht nach rechts. Haben sich nicht veraltet, nicht modernisiert. Die gehen noch den gleichen Weg. Den gleichen Weg. Neulich kam eine, hörte mich predigen. Da sagte diese Person, ich kann das nicht glauben, dass dieser Mann nach 50 Jahren genauso predigt, wie er vor 50 Jahren gepredigt hat. Ich danke dir, lieber Gott. Ich danke dir, lieber Gott. Da waren andere, die sagten, er predigt nicht mehr, wie er da gepredigt hat. Er predigt zwar, aber er predigt heute mit größerem Eifer, mit größerem Feuer. Und Gott wirkt mehr, als was er vor 50 Jahren gewirkt hat. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wunderbar, wenn man solche Väter hat in der Gemeinde Jesu Christi, in der Brautgemeinde. Dann geht er weiter. Wir haben nicht Zeit, ausführlich darüber zu reden. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ist das nicht wunderbar? Ihr jungen Männer, streitbare Männer, jung, stark, energievoll, ihr könnt laufen, ihr könnt rennen mit dem Evangelium. Schneller rennen als die Jungen. Als Petrus und Johannes zum Grab liefen, war Johannes zuerst da, weil er jung war. Petrus war schon älter. Nach einiger Zeit kam Petrus an. Johannes stand bei der Tür, Petrus ging aber hinein, ging weiter. Hier haben wir nun Menschen, die gerade zur Bekehrung gekommen sind, Vergebung, Befreiung. Haben wir Greise, die schon jahrelang auf dem Wege sind und sind dem Herrn noch treu. Sie wissen, was es ist, die engste Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben. Menschen, vor denen man den Hut abnehmen kann. In Ehrfurcht stehen wir vor diesen Menschen und danken Gott für solche. Und dann die jungen Männer. Und preisen, ihr habt den Bösen überwunden. Wie schön ist es, wenn man junge Männer hat, die den Bösen überwinden. Und die stark sind. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Solche Männer muss man auch haben. Die treiben das Evangelium. Da ist nicht Sport das Große, sondern das Evangelium. Da ist nicht Fußball, das Evangelium des Fußballs. Ich überlege mal, was werde ich, wenn ich zu den Vereinten Nationen reden soll, was soll ich sagen? Da nennt man ja den Namen Jesu nicht. Und Menschen, mit denen sie zu tun haben, ich sage, es wird wohl kein Problem sein. Ich werde Ihnen sagen, ihr habt gehört vom Evangelium des Fußballs. Ich bringe euch das Evangelium, nicht des Fußballs, sondern des Fußballs, Evangelium, dass das rechte Evangelium ist. Die Engländer sagen, there are many ways of killing a cat. Es gibt verschiedene Art und Weise, die Katze zu töten. Junge Männer, die stark sind, denken wir an Josua. Streitbare Männer, denken wir an Kaleb. Es gibt viele in der Bibel. Solche Männer brauchen wir heute, die hinausgehen in alle Welt. das Evangelium verkündigen, die sich nicht untereinander beißen und zerreißen. Die solches tun, sind verdammte Menschen. Habe ich euch erzählt von einer Mission? Die kamen nicht von der Stelle weg. Ihr Flugzeug konnte sich nicht erheben. Sie haben gesucht, versucht, was könnte es sein? Bis schließlich eine von ihnen zur Erkenntnis kam. Er sagt, wisst ihr, was uns zu Schanden macht? Wir sehen nicht, worum es geht. Wir zanken und streiten und einer geht gegen den anderen. Wir sind wie die Krebse, wie die Krabben. Ein Krabbe will hochkrabben, dann kommt der nächste und zieht ihn herunter. Wir können uns gegenseitig nicht helfen. Und sagt so, wir machen eine neue Regel in unserer Mission. Sie hatten viele Mitarbeiter und sagten, wenn jemand kommt und redet über einen Mitarbeiter, meldet das bei einem Mitarbeiter. Dann wird der Mitarbeiter alles in seine Kraft tun, den anderen Mitarbeiter zu verteidigen, für ihn zu kämpfen und kein schlechtes Wort über ihn sagen. Wenn er sagt, ja, der Mitarbeiter hat mir solches gesagt und so getan, dann sagt er, weißt du, es könnte vielleicht so gewesen sein oder so. Dann sagt er, wie er sagt, der Mensch, oh, könnte ja sein, ich habe es nicht in dem Licht gesehen. Und nur dann, wenn er den anderen seinen Mitarbeiter verteidigt hat, geht er zu dem Mitarbeiter und sagt, Bruder, so und so war bei mir und hat mir dieses gesagt. Wie war das eigentlich? Und dann überprüfen sie die Sache. Und sie sagen, die Arbeit hat floriert. Sie haben Seelen gewonnen. Das Evangelium lief. Sie haben sich bekehrt. Vor dem waren sie Hunde, die nur beschäftigt waren mit sich selbst. Einer redet schlecht über den anderen. Einer zieht den anderen herunter. Bis sie sagten, so, jetzt helfen wir uns gegenseitig. Und jetzt schauen wir in die rechte Richtung. Und wenn zu mir jemand kommt und redet über einen anderen, sage ich, Bruder, bist du bereit, mit mir zu gehen? Dann gehen wir zu diesem Bruder jetzt und dann sagst du es mir vor ihm. Das ist die rechte Art und Weise. Aber nicht afterreden, nicht hinterrücks, nicht stille Schweigen. Und dann gehst du und sagst jemand, du, ich sag es dir nur dir, sag es niemand anders. Und dann sagt es nur dir. Und du, wunderbares Tier, du gehst auch los und sagst, ich sag es nur dir. Darum sag ich, du bist ein Tier. Ein wunderbares sogar. Und die andere ist auch ein wunderbares Tier. Du, ich will dir was sagen, aber er musste es keinen sagen. Wer es mir gesagt hat, der hat gesagt, ich soll es keinen sagen. Und da ist es denn weiter. Und wenn der Mensch denn fragt, wer hat es dir gesagt? Ich kann es dir nicht sagen. Weißt du denn, was ich diesen Menschen sage? Dankeschön. Ich weiß nun, dass du kein Kind des Lichts bist, sondern ein Kind der Finsternis. Denn wenn du im Lichte wärst, würdest du es mir sagen. Und solange du es mir nicht gesagt hast, bist du mein Feind. Ich schenke ihn reinen Wein ein. Ich will wissen, dass er klar sieht, wer er ist und wo er herkommt und wohin er gehört. Dass endlich dieses Teufelswerk unter Kindern Gottes zunichte gemacht wird. Und nehme nicht irgendetwas an. Du wirst es annehmen, was ein Kind zu dir sagt, gegen deinen Kollegen, der mit dir das Evangelium verkündigt. Und vielleicht hat das Kind nicht mal für Gott gelebt und glaubt es mir. Sag ich dir zur Schande. Wir unterscheiden nicht, sind schon lange im Glauben. Aber was sagt der Hebräerbrief, wenn es nach der Zeit ginge, solltet ihr schon Lehrer sein, andere Lehren. Und leider musst du noch eine Windel tragen. Werde doch groß. Die Windelzeit ist vorbei. Das ist nicht so sehr gut, wenn der Bart schon wächst und man der trägt noch eine Windel. Die Windelzeit sollte vorbei sein. Lasst uns wachsen, zunehmen. Und wenn du jetzt erst zum Glauben gekommen bist und bist geistlich ein kleines Baby, wachse. Ist gut. Werde ein junger Mann. Werde männlich und werde stark. Ihr wisst hier, hier ist nichts vom Weiblichen gesagt. Nur junge Männer. Man kann aber im Griechischen sagen, junge Söhne und junge Töchter. Das schadet nicht. Denn Christus ist keine Frau, kein Mann. Kein Jude, kein Grieche. Alle sollen männlich sein und stark. Aber ob du nun ein Neugeborener bist, erst gestern oder vorgestern Vergebung der Sünden empfangen hat, oder ein Greise schon Jahrzehnte her, oder dazwischen. Ihnen wird Verschiedenes gesagt. Aber eines gilt Ihnen alles. Die Liebe, die muss von allen praktiziert werden. Die Liebe, L-I-E-B-E, Liebe. Wo keine Liebe ist, da ist ein Satansverhältnis. Da kritisiert man nur, eine sucht den Fehler des anderen. Die wahre Liebe deckt der Sündenmenge. Sie deckt der Sündenmenge. Bedeutet nicht, dass du sie bedeckst und verheimlichst, aber du deckst sie nicht auf und kritisierst nur. Sagte er von einem Mann Gottes, da kam ein Mann und sagte, ich habe drei Sachen gegen dich. Erste ist die, zweite ist die, dritte ist die. Und da sagte fabelhaft, ich danke Gott, wenn ein Mensch, der keine Liebe zu mir hat und findet nur drei Sachen, dann muss ich fast perfekt sein. Die Liebe, die macht aus einem höllischen Verhältnis ein himmlisches Verhältnis. die Liebe. Und das zweite bei kleinen, mittleren und Greisen. Die Welt muss stehen bleiben. Die Liebe muss da sein bei allen. Und die Welt darf nicht hineindringen. Auf keinen Fall. Oh, ich kann es gut verstehen. Viele haben gesungen. War also nicht so lange. Viele haben gesungen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Komm, wir beten. Herr Jesus, lass uns nicht dumme Kinder Gottes sein, sondern kluge. Schenke uns, dass wir in Weisheit wandeln, wie die klugen Jungfrauen und nicht wie die Toren. Schenk uns Weisheit, Rat und Verstand, dass wir uns gegenseitig nicht zerkratzen, zanken, eine gegen den anderen Schlechtes sagen, sondern dass der eine den anderen zum Segen ist und hebt, nicht kaputt macht, sondern aufbaut. Und wenn wir mit der Welt zu tun haben, mit anderen Menschen, dass wir weise kämpfen, den guten Kampf und den Sieg erhalten, dass wir recht Wettkampf laufen und den Siegespreis bekommen. Das schenke uns aus Gnaden. Dass dein Heiligwerk auch hier in Europa florieren kann, laufen kann. Wie ein wildes Feuer. Und dass viele dadurch zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.